Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Sie ist Lyrikerin, sie ist Erzählerin, sie unterrichtet an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und sie hat eine ganze Reihe von Gedichtbänden und Erzählungsbänden und Romanen veröffentlicht. Ihre letzte Prosa-Veröffentlichung, Federspiel, drei Liebesnovellen, liegt schon 8 Jahre zurück. Aber seitdem hat sie 3 Gedichtbände veröffentlicht. Und das jüngste davon hieß Schleuderfigur und erschien 2016. Nun hat sie wieder einen Roman vorgelegt. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Kerstin Hensel.
Ja, guten Tag.
Regenbeinsfarben heißt ihr Roman. Der Titel ist relativ schnell erklärt. Regenbein ist eine Malerin, Karline Regenbein. Und Farben gehören zu dem, was in ihrer Kunst eine besondere Rolle spielt. Und schließlich kommt es zu einer Ausstellung ihrer Werke in dem Roman, die diesen Titel trägt. Regenbeinsfarben. Aber auch sonst hatte ich das Gefühl, es mit etwas zu tun zu haben, das mit Malerei verwandt ist. Mal gucken, ob wir auf der Spur dem nahe kommen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ich hoffe, Sie empfinden die Frage nicht als seltsam, was Sie erzählen wollten, als Sie angefangen haben.
Das ist keine seltsame Frage. Ich lasse mich mitunter selbst überraschen, wohin es mich mit meiner Geschichte treibt. Ich habe natürlich einen Plan am Anfang. Und der Grundplan, die Grundidee, die ich hatte, dieses Zusammentreffen dieser 4 Figuren, dieser 4 Menschen auf dem Friedhof, wo sich einiges entwickelt, wo viele Farben des Lebens, was ja die Farben auch bedeutend sind, deutlich werden sollten, dem bin ich schon treu geblieben. Also die Figuren kriegen ja manchmal ein Eigenleben. Und da hat sich einiges entwickelt, wo ich mich selbst überraschen ließ. Aber eigentlich ist es so geblieben, wie ich es ursprünglich zumindest konzipiert habe.
Ich würde sagen, man kann es als einen Künstlerroman lesen. Man kann es als einen Roman über den Kunstbetrieb lesen. Denn da treffen 4 Menschen zusammen, die alle eine spezifische Rolle sozusagen wahrnehmen. Aber zunächst mal begegnen einem die 4 Hauptfiguren in dieser Szene auf dem Friedhof. Oder der Friedhof spielt ohnehin in ihrem Leben eine stabile Rolle. Denn sie haben alle 4 ihre Partner verloren. Das verbindet sie. Deshalb finden sie sich da ein. 3 Frauen und ein Mann. Und in diesem Sinne ist es auch ein, ja, ich sag jetzt einfach mal, ein Eheroman. Also zumindest werden 4 sehr unterschiedliche Beziehungen mit einer großen Liebe und Sorgfalt ausgebreitet. Achso, wir sollten vielleicht noch erzählen, dass dieser Friedhof in einer Einflugschneise eines Flughafens liegt.
Das ist was, wichtig. Ja.
Genau, finde ich auch. Ja. Es ist auch so ein prosaisches Element, also es tut aber, es ist eben auch ein Sehnsuchtselement.
Ja.
Und diese 4 Figuren haben, so habe ich es zumindest gelesen, alle Partner und er eine Partnerin gehabt, die ein Komplement sind oder ein Gegenüber für Sehnsüchte, die sie hatten. Und sie haben doch alle nicht so richtig das bekommen, was sie sich vielleicht erhofft haben. Also so eine gewisse Melancholie oder zumindest ein gewisses Wachwerden ruht über diesen Monaten. Ja, stellen wir sie doch mal vor, diese 4 Personen. Also zuallererst müssen wir natürlich Karline Regenbein vorstellen.
Also ganz kurz, das ist natürlich jetzt immer so, wenn sie in der Kürze der Vorstellung schon deutlich würde, hätte ich brauchen diese ganze Novelle nicht schreiben. Das sind ja immer nur kurze Momente, die ich vorstelle. Karline Regenbein ist ja in der Tat eine Malerin, die unter sehr einfachen, in sehr einfachen Familienverhältnissen geboren wurde, im Osten Deutschland damals, da auch aufgewachsen ist. Und ihre Malerei oder das Malen entstand bei ihr wirklich aus dem Bedürfnis, sich aus dem Wahnsinn des Alltags oder aus der Langeweile des Alltags und auch der Dinge, die sie umgeben haben, herauszuarbeiten in eine völlig andere Welt, in eine Welt, die sie auch auf verschiedene Weise gemalt hat, wo sie über Grenzen gegangen ist, wo sie Ablehnung und aber auch Zustimmung gefunden hat, also was sie als wirkliches Lebenselement für sich gefunden hat, womit sie keinen großen Ruhm erwirkt hat, aber immerhin ein bisschen Anerkennung, die sie immer weitergebracht hat. So, und dann war die Zeitenwende, das muss man, es sind jetzt eigentlich so ganze Geschichten, und dann trifft sie auf einen Fotografen, der sehr viel älter ist als sie und der den Zenit seines Ruhmes schon überschritten hat, mit dem geht sie eine Liebesbeziehung ein, die sehr komplex und kompliziert ist. Und diese Beziehung scheitert auch zwar am Tod des Malers. Naja, und jetzt fange ich schon an, etwas zu erzählen, was kein Ende nimmt in der Kürze, sondern ich gehe jetzt mal einfach auf die zweite Figur.
Ja, aber lassen Sie uns ruhig noch auf Caroline Regenbein gucken, weil das ein, wie ich finde, ganz besonderes Porträt einer Malerin ist, die als Malerin in ihren künstlerischen Antrieben plausibel wird, aber niemand ist, der über das gut sprechen kann, was er da tut. Also da gibt es eine ganz eindeutige künstlerische Schaffensader oder Schaffenskraft, etwas, das raus muss, hat auch was mit Widerstand zu tun. Hatten Sie sie so als Figur vor Augen oder hat es sich entwickelt? Sie sind ein Mensch der Sprache und nehmen eine Künstlerin unter die Lupe, die ganz anders ist.
Ja, sie spricht auch, aber nicht, sie spricht in ihren Bildern. Sie ist, haben Sie völlig recht, keine, die chambrieren kann, keine, die im Kunstbetrieb Reden schwingen kann und es auch nicht möchte, die ein sehr zurückgenommener Mensch ist. Ihre ganze Kraft, ihre Arbeit in den Bildern ist natürlich überhaupt nicht zurückgenommen. Damit spricht sie. Und das ist ihre Stärke und damit wehrt sie sich auch eigentlich gegen die Leute, die sie sprachlos halten wollten oder sprachlos oder klein machen wollen.
Eine Art von Gegenteil dieser Sprachlosigkeit ist Ziva Schlott, Kunstkritikerin, Professorin, hocheloquent, gerade in dieser besonderen Textsorte des Sprechens über Malerei, über bildende Kunst. Hatten Sie da ein Vorbild im Auge oder haben Sie da eine Form von Erlebnis mit Kunstkritik gehabt, das Sie da verarbeitet haben? Oder?
Nein, also ja und nein. Also alle meine Figuren, auch die Nebenfiguren, sind sämtlich fiktiv, alles erfunden und dennoch sind es alles Figuren, die in meinem Leben oder im Leben überhaupt vorhanden sind, aber nicht als Porträt, sondern das ist meine Lebenserfahrung. Und die Lebenserfahrung gemischt mit der Fantasie, also erfahrene Erfindungen, sage ich immer, das sind die Figuren. Aber es gibt keine einzelne Figur, wo man sagen, also es ist ein Schlüssel für jemanden, der etwa bekannt wäre. Das überhaupt nicht, braucht man gar nicht erst anfangen nachzuprüfen oder irgendwas zu vermuten, ist nicht so.
Ziva Schlott, auch Sie, eine der Witwen, die Kunstkritikerin, wenn wir jetzt mal die Rollenaufteilung des Kunstbetriebes nachstellen, dann gibt es die Mäzenatin.
Genau, die Käuferin, die Mäzenatin.
Genau. Mit dem schönen Namen Lore Müller-Kilian.
Lore Müller-Kilian, genau. Lore Müller-Kilian kommt wieder von der anderen Seite des Deutschlands, also ist eine westdeutsche Frau aus ganz anderen Verhältnissen, aus feinen Verhältnissen, wohlhabenden Verhältnissen, aber dennoch auch mit einer Biografie, die sehr viel Leerstellen hat, sehr viel Sehnsüchte, also wie alle Figuren übrigens, was Sie schon am Anfang sagten, Sehnsüchte hat, die nach Liebe gehen, die nach Erfüllung, nach Lebenserfüllung gehen und die allesamt natürlich sehr, sehr schwer zu erreichen sind oder nur partiell und dann mit Sicherheit an irgendeiner Stelle scheitern oder nicht erfüllt bleiben. Und Lore Müller-Kilian war also mit einem Chemiefabrikanten, also mit Chemiekonzernbesitzer verheiratet gewesen, der eine Kunstleidenschaft hatte und sie mit dieser Kunstleidenschaft auch infiziert hatte. Und alle Figuren übrigens haben miteinander auch früher schon oder in anderen Zeiten schon zu tun gehabt. Also es ist wie so ein Quartettspiel, das da miteinander stattfindet.
Genau, wie ein Quartett. Und sie ist, also äußerlich gesehen, ist ihr das gelungen, was sie wollte, wohlhabend zu heiraten und ein kultiviertes Haus zu führen. Aber ganz eindeutig ist sie unglücklich. Ja, nun ist ihr Mann zwar nicht mehr am Leben und sie reich und frei. Ja, und ein Mann im Quartett, um den sich die drei Damen auch auf sehr unterschiedliche Weise gruppieren, Eduard Wettengel, Galerist. Der fehlte ja im Kunstbetrieb, natürlich noch in unserem Kunstbetriebsquartett, dass Sie da ein bisschen auch mit uns gespielt haben. Ja, und er ist eigentlich ein studentisch, aus einer studentischen Leidenschaft heraus gewachsener Galerist. Keiner, der jetzt international verkaufen würde.
Ja, er verkauft zwar dann später international, aber er ist einer von diesen Menschen, der wirklich also brennt für die Kunst, selbst nicht ausführen kann und schon auch in seinen Jugendzeiten, eigentlich in seinen Studentenzeiten schon so eine Privatgalerie in DDR-Zeiten gegründet hat, wo er verschiedene Bilder ausgestellt haben, die offiziell nicht so sehr genehm waren. Und die Ziva Schlott, er war Studentin seiner Professorin Ziva Schlott gewesen, daher kennen die sich schon. Die hat er für sich gewonnen, also auch für das Metier der anderen Kunst. Und so ist auch eine Beziehung entstanden, nicht nur auf Künstler- oder kunstwissenschaftlicher Ebene, sondern auch eine immer in jeder Beziehung aller miteinander ist auch eine erotische Ebene, die sich verquickt mit der künstlerischen Ebene oder verquickt auch mit den Sehnsüchten, um die alles kreist.
Sie haben mich wirklich immer wieder in Erstaunen versetzt, dadurch, wie gut es Ihnen gelungen ist, allen Figuren ähnliche Maße von Liebe angedeihen zu lassen, ganz besonders. Bei Eduard war ich nicht ganz sicher. Der hat eine sehr seltsame Beziehung im Hintergrund. Ich ahne dunkel, was Sie da bewogen hat, das in der Weise zu gestalten. Aber gleichwohl, warum hatten Sie das Gefühl oder hat es sich für Sie so ergeben, dass er im Grunde mit seiner Schwester verheiratet ist oder war?
Es ist ja mit seiner Cousine gewesen. Es ist seine Cousine, also blutsmäßig seine Cousine gewesen. Aber er ist aufgewachsen mit ihr quasi als Schwester. Wie Geschwister sind sie aufgewachsen? Naja, das ist ja auch so. Oder die Gestaltung von Figuren generell ist ja für mich auch ein Spiel oder ein Versuch, unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Liebesfähigkeiten und auch mit unterschiedlichen Ansprüchen an Partnerbeziehungen oder überhaupt an Beziehungen mal auszutesten. Also ich setze mich ja nicht hin und sage, so, diese Figur ist total fertig und die schreibe ich jetzt einfach ab. Nein, es entwickelt sich ja und ich habe ja auch Fragen ans Leben. Und im Schreiben stelle ich mir selbst Fragen, die ich an meinen Figuren abhandle. Das heißt nicht, dass Antworten rauskommen, aber es kommen, hoffe ich, lebendige Figuren heraus am Ende, die dann etwas zeigen, die keine Antworten sind, aber die mich einen Schritt weiterbringen in diesen Fragen.
Gab es in der Geschichte, die sich dann in diesem Quartett entrollt, etwas, was sich aus dieser Form von Überraschtwerden durch die Personen ergeben hat?
Ja, im Einzelnen wahrscheinlich schon. Das habe ich nur nicht so unter... Also ich gucke ja nicht so sehr drauf auf diese Prozesse, sondern warte immer ab dann, wenn das Ganze ruht und wenn ich dann nochmal drüber lese, ist das gelungen? Also ist es gerecht für alle Figuren dazugegangen? Es gab schon Überraschungen, aber ich kann nicht mal genau sagen, wo die liegen. Das liegt immer in der Kompaktheit oder in der Ganzheit dieser Personen, ob sie miteinander, literarisch miteinander, gut spielen können.
Also Sie spielen dann auch selbst ein bisschen, probieren in Gedanken aus.
Ich bin der Regisseur.
Sie sind der Regisseur.
Genau.
Ja. Alle diese drei Damen bewerben sich um die Gunst, um die Aufmerksamkeit des Hahnes im Korbe. Aber es spricht einiges dafür, dass er keine erhört. Warum eigentlich nicht?
Ja, das will ich gar nicht beantwortet haben, warum er sie nicht erhört. Er erhört sie sehr wohl, nur nicht in den Dingen, die sie eigentlich erwarten. Wobei auch nicht ganz klar wird, was erwarten sie nun eigentlich? Erwarten sie einen neuen Partner? Nein, eher nicht. Sie erwarten ein Miteinander. Und es ist ja nicht nur so, dass die Frauen jetzt auf den Herrn Wettengel scharf sind und ihn haben wollen, auch, aber sie wollen eigentlich die Leerstelle ihres Lebens durch den Verlust eines Partners, die er auch besitzt, durch den Verlust seiner Partnerin, seiner Frau, wollen sie füllen mit Leben. Und was bietet das Leben als Witwe und als Witwe in verschiedenen Generationen natürlich auch noch gesehen? Was bietet es? Natürlich nicht alles. Und danach suchen sie. Und sie finden ja nicht nur in der Sehnsucht nach diesem Herrn Wettengel etwas, sondern sie finden ja auch in der Sehnsucht untereinander etwas. Und sie kommunizieren ja auf eine Weise, dass auch sie Partner miteinander sind. Also die Kunstwissenschaftlerin mit der Mäzenatin, mit der Käuferin und der Künstlerin, auch die bilden ja Paarschaften oder Partnerschaften miteinander. Mit Eifersüchteleien, mit erotischen Elementen, mit naja, alles, was so im menschlichen Zusammenleben zu tun hat.
Wenn man dann eine Weile mit dem Quartett zugebracht hat, Menschen, Leser sind ja konservative Menschen, man möchte ja, dass es gut ausgeht. Und dann kommt es zu dem, worauf der Roman ein bisschen hinausläuft, nämlich auf die Ausstellung in der Galerie Wettengel, Regenbeins Farben. Und Ziva Schlott hält die Ansprache, stellt die Künstlerin vor. Und dann passiert etwas ganz Seltsames. Was für eine Form von Gedanke, Idee, Balancegefühl hat sie dazu gebracht, eine junge Künstlergruppe eine Art von Performance in diese Galerie legen zu lassen?
Ja, das ist natürlich, ich will auch gar nicht alles verraten, was diese Performance, oder früher nannte man das, glaube ich, Happening noch früher, ne? Also diese Performance-Gruppe zerstört quasi alles das, was ich so klassisch aufgebaut habe. Ausstellungen zu öffnen, wie man das so kennt. Das alles hat einen Grund, diese Zerstörung. Also diese ganze Dekonstruierung dieser Novelle läuft ja darauf hin, dass es etwas mit der Ziva Schlott zu tun hat, mit der Kunstprofessorin, die ja jüdischer Abstammung ist, die eine sehr aufregende und auch schlimme Vergangenheit durch Fluchtgeschichten hinter sich hat. Auch das spielt eine große Rolle. Woher kommt jemand? Wohin geht jemand? Und dass dieses Moment, dieses nicht in die Zeit passens, auch mit der Sache, was sie machen mit der Ausstellung von der Karline Regenbein, die ja quasi nicht in diese heutige postmoderne oder postpostmoderne Performance-Zeit passt, die wird durch eine neue Generation unterminiert, gestört, eigentlich abgebrochen und auch kaputt gemacht. Wie genau, ich weiß nicht genauer, das soll man ja lesen, es ist ein Spannungsaufbau drin, aber das ist sozusagen das ist das nicht ganz so glückliche Ende.
Ja, es hat mir fast das Herz gebrochen, ja. Sie haben auch in anderen Büchern als Autorin, Sie haben selber mal gesagt, so einen halben Meter über dem Boden, einen kleinen oder vielleicht auch großen mythologischen Kosmos, in dem sich das für Sie so abspielt. Das spielt auch in diesem Roman eine Rolle. Ist das für Sie der Resonanzraum von Literatur oder ist das etwas, was Sie selber als Leserin suchen? Wie ist Ihnen das zugewachsen?
Das ist natürlich ein Resonanzraum. Die Mythologie oder die Bibelgeschichten, die Märchen auch sehr viel. Das sind für mich die großen Resonanz- und Entdeckungsräume von Literatur. Und da werde ich, solange ich lebe, immer darauf zurückgreifen, weil sie so reichhaltig, so bunt und auch meinem Charakter so entsprechen, also meiner Lust an diesem Fabulieren, was ja schon vorfabuliert ist in solchen Mythen, dass ich mich da bediene und sie also mit vollen Händen oder vollen Farbtöpfen in dem Fall nehme, das hat viel mit der Lust meiner Arbeit zu tun, die ich selber arbeite, auf jeden Fall.
Also ein bisschen Karline Regenbein steckt auf jeden Fall auch in Ihnen als Autorin. Kerstin Hense, mögen Sie uns eine Kostprobe von Ihrem Buch geben?
Ich lese ein kleines Stück. Frau Regenbein bevorzugt Korthosen, Pullover und Parka. Klein ist sie, ein spielriges Mädchen, das sich Zeit ihres Lebens versagt hat, die eigene Erscheinung in irgendeiner Weise attraktiv zu finden. Die schmalen, zyanösen Lippen lassen andauerndes Frösteln vermuten. Die eng zusammenstehenden, tiefliegenden Augen vermitteln den Eindruck, sie nehme die Welt nur aus dem Hinterhalt wahr. Die kleine Frau Regenbein ist ausgestattet mit spitzbübischer Intelligenz und sie hat sich mit ihrer körperlichen Geringfügigkeit arrangiert. Die Haare trägt sie schulterlang. Niemals würde sie sich das Grau wegfärben, niemals mit Make-up, Rouge oder Lippenstift etwas Falsches an sich hervorkehren. Dabei ist Frau Regenbein Kennerin der Farben und hat sich als Malerin in der Stadt einen Namen gemacht.
Vielen Dank. Das ist sozusagen die erste Einführung der Hauptfigur. Genau, die Kurzvorstellung. Ja, ich habe es von Roman gesprochen. Es ist eine Novelle, sie ist auch sehr streng und fast symmetrisch gebaut. Sehr schön. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen sprechen über diesen Aspekt der Beziehung. Es ist auch ein Beziehungsroman. Wer führt denn die glücklichste Beziehung dieser vier? Ist das der Mann? Ist das Wettengel mit seiner Cousine gewesen?
Also ich glaube, die glücklichste Beziehung oder die erfüllteste Beziehung war, meiner Meinung nach, die Ziva Schlott zu ihrem Mann hatte. Also ich glaube, das war so, zumindest teilweise war das eine sehr intensive, sehr miteinander auf Augenhöhe was immer meine Vorstellung ist von mir, auf Augenhöhe funktionierende Beziehung zwischen den beiden. Obwohl sie mit großen Gegensätzen verbunden war, auch mit Schwierigkeiten. Aber das war wirkliche Liebe gewesen, fand ich. Wettengel mit seiner Frau, das ist eine völlig andere Art von Liebe. Ich glaube, auch darum geht es, wie unterschiedlich Lieben sein kann. Es gibt nicht nur eine Form, sondern wie unterschiedlich das vonstatten gehen kann. Dieser große Begriff Liebe sagt eigentlich gar nichts, sondern nur im Einzelnen. Und da hat jede Beziehung hat Momente der Erfülltheit. Sonst wäre es ja auch nie eine Liebesbeziehung gewesen. Aber diese Momente sind ja immer nur Momente, wie schon der Name sagt. Und dann werden die Momente gestört. Vom Alltag, von äußeren Einflüssen, vom Beruf, von der nicht mehr auf Augenhöhe Befindlichkeit. Also die vielen Störfaktoren, die da hineinkommen. Also jeder hat Momente und es gibt, wie im Leben eben auch, es gibt keine vollkommen über Jahrzehnte gehende, unangreifbare Beziehung unter den Menschen.
Das ist ja doch eines Ihrer großen Themen, also ja, zumindest auch in Ihren letzten Büchern hat das eine Rolle gespielt. Das wirkt so, als wären Sie sich da ganz klar. Und trotzdem greifen Sie dieses Thema immer wieder auf. Warum? Was hält dieses Interesse wach?
Nein, ich bin mir natürlich überhaupt nicht klar. Das hieße ja, ich würde alles wissen. Nein, gar nicht. Das ist ja das. Warum schreibe ich sowas? Um eine Klarheit zu kriegen. Natürlich kriegt man die nicht, das weiß man auch. Aber was mich ja interessiert, Zeit meines Schreiblebens natürlich, sind Machtstrukturen. Also eine Liebesbeziehung ist immer eine Machtfrage. Egal jetzt wie. Und die Mächte spielen immer eine Rolle. Das ist interessant. Und zwar bei jedem einzelnen Menschen oder bei jedem einzelnen Menschenpaar sind es diese Strukturen, die eine Rolle spielen. Und diese Machtstrukturen in der privaten Beziehung sind natürlich auch immer Spiegel einer Gesellschaftsbeziehung. Oder in einer Gesellschaft, in der sie leben, weil es ist ja nicht voneinander getrennt. Und die Einflüsse der gesellschaftlichen Situationen spielen in die Paarbeziehung hinein. Und die Herkunft spielt hinein, die Haltung spielt hinein, und alles das.
Gibt es, wenn Sie so eine Konstellation sich zurechtlegen für ein Paar, ist das wie ein Experiment mit einer spezifischen Erscheinungsform von Machtstruktur?
Nicht ich lege sie mir zurecht, sie legt sich mir zurecht. Sie legt sich vor mir und sagt so, das ist es. Also ich suche gar nicht, sondern ich finde das einfach. Das ist so, ich muss da nicht suchen. Es ist in meinem Leben, in meinem Umkreis, in meinem Freundes-, Familienkreis, sind die Dinge, liegen die quasi vor mir. Ich muss sie nur gestalten. Das ist der Prozess.
Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa, Kerstin Hensel. Regenbeinsfarben, Sehnsucht, Machtstrukturen, ein Quartett und der Künstlerbetrieb. Das neue Buch von Kerstin Hensel. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
Wenn man sich den eurozentristischen Blick auf China etwas abgewöhnen will, dann hilft es sehr, unter anderem, wenn man die Bücher von Wolfgang Hirn liest. Wolfgang Hirn ist Wirtschaftsjournalist und er reist seit über 30 Jahren sehr regelmäßig nach China. Vor 2 Jahren ist sein Buch Chinas Bosse erschienen, in dem er uns die chinesischen Pendants zu Facebook, Apple, Google, Amazon, Netflix näher gebracht hat. Und jetzt richtet er unseren Blick auf eine Stadt bzw. eine ganze Region, von der er selbst sagt, viele kennen die gar nicht, aber von der er sagt, nun ja, vergesst Silicon Valley. Schaut auf Shenzhen bzw. auf das Perlflussdelta. Shenzhen, die Weltwirtschaft von morgen, so heißt sein Buch. Willkommen, Wolfgang Hirn, auf dem blauen Sofa.
Guten Tag.
Wann, Herr Hirn, waren Sie denn zum letzten Mal in China?
Wenn Hongkong zu China zählt und aus Sicht von Peking zählt Hongkong zu China, war ich im Januar, kurz vor Ausbruch von Corona, in Hongkong und damit China.
Und jetzt haben Sie aber wahrscheinlich doch auch enge Kontakte nach China. Was erzählen Ihnen Ihre Bekannten, Freunde, die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben und vielleicht heute auch noch sprechen?
Also ich lese sehr viel natürlich im Internet, was die, vor allem Deutsche, die noch in China sind und die dann jetzt schreiben, Mensch, Leute, guck doch, was die Chinesen gemacht haben, wie die es in den Griff bekommen haben, könnt ihr doch vielleicht ein bisschen was abgucken. Und das ist natürlich auch die offizielle chinesische Position, die sagen, guck mal, wir haben es in den Griff gekriegt, vielleicht mit relativ radikalen Maßnahmen, aber ich würde schon sagen, dass man ein bisschen was lernen kann. Und das ist auch so ein bisschen ein Tenor von den Deutschen, die drüben sind.
Mhm. Naja, ich habe tatsächlich auch gelesen, das ist so das neue Narrativ. Man redet nicht mehr davon, wo kommt das her, sondern wie toll haben wir das in den Griff gekriegt. Und das war ja auch wirklich beeindruckend, mal abgesehen davon, dass die Kommunikation am Anfang wahrscheinlich die Vollkatastrophe war. Aber schon beeindruckend, wie schnell diese Infrastruktur, Krankenhäuser für Tausende, da mitten auf die Brache gesetzt wurden. Und als ich das gesehen habe, habe ich sofort an eine Geschichte gedacht, von der Sie in Ihrem Buch erzählen. 1984, Deng Xiaoping reist nach Shenzhen. Es war Februar und man fährt ihn über eine Straße und dann sagt ein Begleiter, dort ist die Universität von Shenzhen. Und Deng Xiaoping schaut drauf und sagt, er sieht Bagger, er sieht Baumaschinen, er sieht eine Brache und sagt, wann soll denn diese Universität entstehen? Es war, wie gesagt, Februar und man sagt ihm September. Wahnsinn. Das ist das, was Sie und was anscheinend auch ein geflügeltes Wort schon ist in Insiderkreisen, Shenzhen Speed. Ja?
Ja. Mhm. Also diese Stadt ist wirklich schnell und es ist diese Anekdote von Deng Xiaoping, die Sie gerade erzählt haben. Es gibt auch noch andere Anekdoten, auch mit Deng Xiaoping zusammenhängend, wie da ein Hochhaus, ein allererste Hochhaus in Shenzhen gebaut wurde, jede Woche 3 Etagen. Das war auch für damalige Verhältnisse total faszinierend und ist auch so immer ein Beispiel für Shenzhen Speed.
Ja. Wir müssen vielleicht Shenzhen noch mal verorten, weil ganz viele sicher nie von dieser Stadt gehört haben. Die liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Hongkong. Und vielleicht erzählen Sie einfach ein bisschen über Shenzhen, was das Besondere ist. 1979, sage ich noch, vorweg zur Sonderwirtschaftszone erklärt und auch deswegen, weil es so nahe an Hongkong liegt.
Also es wurden 4 Sonderwirtschaftszonen damals unter Deng Xiaoping zu Beginn der Reformpolitik gemacht. 3 in dieser Provinz Guangdong oder Kanton, 1 in Fujian in der benachbarten Provinz. Aber letztendlich die erfolgreichste Sonderwirtschaftszone war Shenzhen. Und der wichtigste Grund ist sicher die Nähe zu Hongkong. Es ist quasi die Nachbarstadt zu Hongkong. Es gibt heute immer noch eine Grenze, weil Hongkong ist visumfrei, Shenzhen ist nicht visumfrei. Das heißt, man braucht ein Visum, wenn man von Hongkong nach Shenzhen geht, obwohl man praktisch mit der Metro dahin fahren kann. Mhm. Also meine allererste Reise Anfang der 90er nach Shenzhen war richtig klassisch. Man stieg in die Metro in Hongkong ein und fuhr dann nach Lo Wu an die Grenzstation, stieg dort aus, nahm seinen Koffer, ging über so einen kleinen Fluss und war dann in Shenzhen und da lungerten dann, sage ich mal, so die Taxifahrer rum und in den Hotels gab es nächtliche Anrufe von Prostituierten. Also es war so ein bisschen so ein kleines Sündenpfuhl, und so, aber so eine, schon eine dynamische, oder es im Entstehen sich befindende dynamische Stadt. Mhm. Und heute ist es ein bisschen einfacher. Heute kann man mit dem Hochgeschwindigkeitszug bist du in 14 Minuten von Hongkong in Shenzhen.
Und man kann auch relativ einfach einreisen von Hongkong aus.
Es ist eine Seltenheit, dass man an dieser Grenze ein Visum on Arrival kriegt. Also man muss nicht vorher ein Visum beantragen. Ja. Man geht an die Grenzstation und dann kriegt man ein Visum gestempelt und ist in Shenzhen.
Und trotzdem, Herren, müssen Sie uns erklären, wie das sozusagen passieren könnte. 40 Jahre sind ja keine lange Zeit. Es war eine Ansammlung von Fischerdörfern, 70.000 Einwohner.
Also wie viel das genaue Zahl, man weiß es
weiß
nicht.
Man wahrscheinlich
es,
gar nicht.
Es ist immer eine
ne?
wunderschöne Geschichte, wenn man sagt, vom Fischerdorf zur globalen Metropole, von 30.000 auf 20 Millionen. Es waren nicht so ganz 30.000, es waren schon ein paar Fischerdörfer mehr, aber trotzdem, lass es 200 oder 300.000 gewesen sein. Es ist trotzdem beeindruckend, innerhalb von 40 Jahren von 200.000, 300.000 auf 20 Millionen, die diese Stadt inzwischen hat. Also es ist sicher die am schnellsten wachsende Stadt der Welt gewesen in den letzten 4 Jahrzehnten.
Und heute eine Stadt, die, wie ich bei Ihnen gelesen habe, ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von über 22% hat, im Export Weltspitze ist, in der Patentanmeldung Weltspitze ist. Wie konnte sich das so entwickeln in diesen 40 Jahren? Ist ja wirklich eine kurze Zeit.
Ich denke, ganz wichtig war natürlich dieses politische Backing von Peking, dass sie gesagt haben, dies wird die Sonderwirtschaftszone. Da versuchen wir praktisch mal Experimente in Kapitalismus. Hier dürfen Dinge passieren, die sonst in unserem System nicht passieren dürfen. Es gab Lohnverträge, Arbeitsverträge, was es sonst nicht gibt. Die Preisgestaltung war viel, viel freier als in anderen Regionen des Landes. es durften Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, es durften ausländische Unternehmen, was wir heute als selbstverständlich betrachten in China. Aber damals war das völlig unnatürlich, dass ausländische Firmen in China investieren durften. Und sie durften das in Shenzhen. Und es waren natürlich überwiegend Hongkong-Unternehmen und Taiwan-Unternehmen. Und es war die Zeit, in Hongkong war ja in den 70er Jahren noch viel Industrie, viele Konsumgüter von Uhren über Klamotten, über Hemden, über Schuhe, über Spielzeuge wurden früher in den 70er Jahren alle in Hongkong produziert. Und dann wurde Hongkong just in dieser Zeit zu teuer. Und dann sind viele dieser Hongkong-Unternehmer einfach über die Grenze Richtung Shenzhen und ein bisschen weiter. Und genauso war das bei den Taiwanesen. Das war praktisch der Beginn des wirtschaftlichen Aufschwungs von Shenzhen.
Das heißt, das war Billigproduktion. Ja. Das heißt, massenhaft Kleider für den Weltmarkt, Schuhe für den Weltmarkt und alles möglichst personalintensiv, weil Personal billig war.
Sehr Konsumgüterindustrien, die darüber gingen. Die zum Teil heute noch da sind, aber die meisten, also Handys natürlich, ist es nach wie vor. Die Gegend ist die Handy-Metropole der Welt, also viele Handys kommen von dort.
Ja, ich habe gelesen bei Ihnen, über die Hälfte der iPhones werden dort produziert.
Ja.
Wahnsinn.
Und Huawei, mittlerweile ja auch ein sehr bekanntes Unternehmen in Deutschland aus verschiedenen Gründen, hat auch seine Produktion oder hat seinen Sitz in Shenzhen.
Also, wir haben so Koordinaten wie eine Staatsführung, die sagt, wir wollen da eine Sonderwirtschaftszone, wir wollen, dass da was entsteht, wir erlauben da Ausnahmen, wir fördern gezielt eine Entwicklung. Wir hatten eine reformorientierte Stadtverwaltung,
genau,
die das
war ganz
stützt.
Wichtig, dass das da ist. Und das ist in den ganzen 40 Jahren immer so gewesen bis heute. Es ist eine sehr ambitionierte Stadtverwaltung, auch die viele Dinge zulässt, die in anderen Städten nicht möglich sind. Und es ist eine sehr junge Stadt. Durchschnittsalter ist 30. Es sind viele Entrepreneure, Start-up-Leute, die nach Shenzhen kommen, aber auch von der Stadt gewusst gefördert werden, indem sie viel leichter eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, indem sie Mietzuschüsse bekommen. Shenzhen ist leider ziemlich teuer geworden, was Immobilien anbetrifft. Viele junge Leute können es sich gar nicht mehr leisten, aber die Stadt gibt dann Zuschüsse. Wir wollen diese jungen, innovativen Leute, also müssen wir sie unterstützen, indem wir ihnen Mietzuschüsse zum Beispiel geben.
Und indem sozusagen auch eine Infrastruktur drumherum gebaut wird, die es erst ermöglicht, dass Shenzhen und auch die umliegende Region, da kommen wir später noch drauf, oder eben junge Unternehmen auch, wie Sie gerade geschildert haben, unterstützt werden, die so eine Entwicklung erlauben. Und könnte man natürlich sagen, naja, also auch Google, Amazon und wie sie alle heißen, die finden schon auch ähnliche Bedingungen vor. Warum sagen Sie dennoch überspitzt, vergesst Silicon Valley eigentlich, die Weltwirtschaft von morgen? Das kann man sich in Shenzhen und in der Region anschauen. Was ist da anders als in Silicon Valley?
Also man sagt, man ist ziemlich leichtfertig in diesen Vergleichen mit, das ist das Silicon Valley Asiens, das ist das Silicon Valley Chinas, das ist das Silicon Valley Russlands.
Und es gibt ja auch enge Beziehungen zwischen Silicon Valley und Shenzhen.
Aber warum ich trotzdem, es bin ja nicht nur ich, das sind schon viele, die sagen, das ist das Silicon Valley Chinas. Und warum ist es anders oder in meinen Augen sogar besser, weiter als das Silicon Valley, das Originale in Kalifornien. Hier hast du gleichzeitig auch die nötige Hardware in und um Shenzhen herum. Ich sage jetzt auch wieder ein bisschen überspitzt formuliert, aber das ist halt auch so schön plakativ. Du kannst praktisch morgens eine Idee haben in Shenzhen und du kannst nachmittags oder abends einen Prototyp herstellen und übernächsten Tag eine Miniserie von diesem Produkt. Das ist im Silicon Valley in den USA nicht möglich, weil es diese Hardware, diese Produktion nicht gibt. Und das ist dann wiederum auch Shenzhen Speed. Du kannst relativ schnell ein Produkt entwickeln, weil diese Kombination von Software und Hardware einmalig in der Welt ist.
Das fand ich auch tatsächlich beeindruckend. Und im Zusammenhang damit sind ja in Shenzhen wirklich auch sehr große Player entstanden, die weltweit aktiv sind, die weltweit auch an der Spitze sind, obwohl hierzulande man auch so wie Shenzhen oft deren Namen gar nicht so kennt. Und deswegen glaube ich, lohnt es sich schon mal ein bisschen genauer drauf zu schauen, um zu begreifen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ein Beispiel ist Ping An. Das ist Chinas größter Versicherer. Knapp 200 Millionen Kunden, was aus europäischer Perspektive immer sehr beeindruckend klingt. Aber Sie sagen auch Supermarkt für Finanzprodukte, Gesundheits- und Internetkonzern. Das müssten Sie, glaube ich, mal ein bisschen auseinanderdröseln.
Also Sie sagen, das ist der größte Versicherungskonzern Chinas, das stimmt, aber mittlerweile, wenn man den Börsenwert, die Marktkapitalisierung betrachtet, ist es der größte Versicherungskonzern der Welt. Mhm. Und das auch nur innerhalb von, glaube ich, 86 gegründet, von etwas mehr wie 30 Jahren. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und es ist nicht nur ein Versicherungskonzern, es ist ein Technologiekonzern, der mittlerweile in vielen Bereichen unterwegs ist, bis hin zum Gesundheitsbereich. Und die halt eben auch, und das ist auch so ein Merkmal von Unternehmen in Shenzhen, verdammt viel in Forschung und Entwicklung investieren. Und viele, viele Leute, viele Top-Leute, ob das künstliche Intelligenz oder Data-Spezialisten haben, die dort arbeiten.
Versuchen wir das mal, und Sie machen das ja auch in Ihrem Buch, Sie schildern konkrete Beispiele, bei dem einem als Europäerin ehrlich gesagt ganz schummrig wird, weil man denkt, boah, sind die schon weit und bei uns dauert alles so lange. Sie schildern ein Beispiel, vielleicht können Sie das nochmal erzählen. Ich bin in China unterwegs und habe einen Unfall mit Blechschaden und bin bei Ping An versichert. Was tue ich?
Also Blechschäden sind in China keine Seltenheit bei diesem etwas wilden Verkehrsstil, den die haben. Also Sie haben einen Blechschaden, sind Kunde bei Ping An. Dann steigen Sie aus, regen Sie sich kurz auf oder auch nicht, fotografieren mit Ihrem Handy den Schaden, schicken den sofort per E-Mail an Ping An und dann rotieren die bei Ping An und vergleichen oder wissen dann, welches Modell war das, welcher Schaden, und gehen dann in ihre Datenbank, sage ich jetzt mal vereinfacht, und können relativ schnell sagen, das kostet so und so viel zu reparieren und wir als Ping An Versicherung zahlen so und so viel. Und das muss man sich alles in Minuten vorstellen oder in Sekunden fast. Im Schnitt haben Sie nach 3 Minuten, also Sie sind noch am Unfallort, kriegen Sie innerhalb von 3 Minuten eine Antwort von Ping An und die sagen, wir übernehmen die Kosten zum Betrag von XY. Sind Sie damit einverstanden? Wenn Sie einverstanden sind, drücken Sie kurz aufs Knöpfchen und dann ist die Sache geregelt und Sie haben vielleicht noch am gleichen Tag die Überweisung von Ping An.
Ja, das ist echt, also hier tatsächlich unvorstellbar. Ich meine, man braucht diese ganzen Daten, das werden wir nachher reden. Gesichtserkennung ist ein großes Thema. Ja. Nicht nur für Ping An, aber auch Kreditvergabe findet quasi genau darüber statt.
Also zum Beispiel, jetzt, wenn wir gerade bei Ping An sind, Gesichtserkennung. Ping An gibt auch Kredite an Leute. Das heißt, früher musste man dann in ein Büro gehen und dann mit so einem Kreditberater reden und dann den überzeugen, dass man glaubwürdig ist oder nicht. Heute macht man das am Laptop oder am Handy und dann wird schon mal per Gesicht wird erkannt, wer das ist, weil wenn man da in der Datenbank ist. Aber dann, und das finde ich noch so interessant, stellt der Computer, ich sage jetzt mal so vereinfacht, stellt der Computer die Fragen an ihn, um herauszufinden, wie seriös ist der. Mhm, und dann kann man an Gesichts, wie der Mundwinkel, wie die Augen, und kann man erkennen, ob der lügt oder nicht. Und insofern, das sind ja mittlerweile die Gespräche über Kreditvergabe.
Findet auch alles online statt, man alles muss online, sich gar nicht mehr sehen.
Ohne praktisch auf der Gegenseite ist gar keine Person mehr. Da entscheidet dann der Computer, der ist aufgrund dieser ganzen Gesichtsregungen, ist der vertrauenswürdig.
Ja, oder ein bisschen ähnlich funktioniert es bei dem Good-Doctor-Prinzip.
Ja, das ist was relativ Neues. Das ist Anfang 2019 gibt es jetzt einen Good Doctor. Das ist auch von Ping An. Das muss man sich, ja, so wie ich, eine Telefonzelle in etwa vorstellen. Die steht in vielen chinesischen Städten. Da geht man rein, wenn man irgendwelche Beschwerden hat. Und dann sitzt man sich einem Bildschirm gegenüber. Und in diesem Bildschirm ist eigentlich auch wieder eine künstliche Person. Mhm. Und dann erzählt man dem, was man für Beschwerden hat. Und dieser Computer, diese künstliche Person ist gefüttert mit Daten. Der kann also aus dem, was ich ihm erzähle, kann der erkennen, was ich für eine Krankheit habe. Und dann erzählt er mir, ja, wir müssen das und das machen, Sie brauchen die und die Medizin. Und die gibt es vielleicht auch schon in dieser Telefonbox, weil die 100 geläufigsten Medikamente sind da schon vorhanden. Mhm. Und wenn sowas könnte das gibt, Gesundheitssystem, dann geht
es. Gibt es sie in der nächsten sofort, Stunde in der nächstliegenden Apotheke. Ja. Ja, also das klingt im Positiven wie im Negativen natürlich ein bisschen nach schöne neue Welt.
Ja, ne? Ja.
Also man ist ganz charmiert, weil man denkt, ganz viele Prozesse könnten vereinfacht werden, gehen viel schneller. Aber man weiß natürlich, das hat den Preis, dass man seine Daten preisgeben muss in jeder Hinsicht. In China kein Problem. Warum? Weil man das sowieso gewöhnt ist, dass der Staat einen beobachtet und alle Daten sammelt?
Das ist sicher mit ein Grund, aber ein anderer Grund ist, dass schon die Chinesen, jetzt verallgemeinere ich, das ist mir immer ein bisschen schwierig bei einem 1,4 Milliarden Volk, aber ich würde schon generell sagen, dass die Chinesen viel technologieaffiner sind als hierzulande, die alle neuen Dinge mitmachen und ausprobieren und dazu gehört eben das auch dazu. Also Diskussionen über Gesichtserkennung gibt es inzwischen auch. Also es ist nicht so, dass die dann alles toll, es gibt sie schon, aber ich würde schon mal sagen, die überwiegende Mehrheit der Leute akzeptiert das, solange sich das nur im öffentlichen Raum befindet, diese Überwachung. Oder diese, sobald es in den privaten, also ich sage es mal, dann ist auch für einen Chinese Ende.
Aber Gesundheit ist ja privat, ne? Also ich habe jetzt dieser Tage gelesen, dass tatsächlich auch viele befürchten, dass die chinesische Führung die Gunst der Stunde nutzt und sagt, ey, wir können euch bei der Erkennung von Epidemie, und auch daran arbeitet Ping An natürlich schon längst, das zu erkennen, wir könnten da viel besser sein, wenn wir euch noch besser beobachten und die Daten noch besser erfassen, dann können wir das nicht nur vorhersagen, sondern wir können auch viel schneller aktiv werden. Das ist natürlich die große Gefahr.
Ja. Ne? Ja, das ist das Zweischneidige. Einerseits ist es auch, könnte ja auch was Positives sein, dass man vielleicht gewisse Krankheiten, gewisse Epidemien vielleicht früher erkennt. Aber der Preis ist die ja, fast lückenlose Überwachung.
Weil Sie sagten, da gibt es schon so ein erstes Murren. Also ich kann mich an den Beginn der Corona-Krise erinnern, als dieser junge Arzt, der das publik gemacht hatte und dann dafür drangsaliert worden ist, als er starb. Da gab es ja wahnsinnig viele Proteste, also die man hier auch wahrgenommen hat, was ja eigentlich auch gar nicht so üblich ist. Ne?
Also wie gesagt, es gibt so langsam eine beginnende Diskussion über Gesichtserkennung. Und wenn Sie jetzt gerade in Shenzhen sich rumbewegen, man muss gar nicht so mit offenen Augen, aber Sie sehen überall Kameras. Sie sehen an jeder Kreuzung, sehen Sie Kameras an der Uferpromenade, die eigentlich wunderschön ist, sehen Sie in Abständen, ich schätze mal von 100 Metern, sehen Sie so Pfähle und da oben sind mindestens 2-3 Kameras oder so. Also es ist schon für einen Mitteleuropäer oder für jemanden, der aus diesem Kulturkreis kommt, schon ein sichtbarer Beweis für eigentlich für einen Überwachungsstaat.
Ja, Sie schildern das ja auch, dass sogar inzwischen per Gesichtserkennung jeder Autofahrer gescannt wird, wenn man irgendwie ein bisschen blinzelt oder dreimal gähnt, dann wird man vielleicht schon aus dem, dann kommt die Verkehrspolizei, zieht einen aus dem Verkehrsabschnitt, ist vielleicht doch müde und ein Sicherheitsrisiko. Also das ist schon sehr, also man würde hier dann schon auch sagen, übergriffig.
Ja, aber viele Chinesen, es gab keine Meinungsumfrage oder nee, so,
klar.
Aber ich glaube schon, dass viele deswegen Frieden mit diesem System schließen, weil sie sagen, es ist doch nicht schlimm, wenn da jetzt Kriminelle oder Verkehrssünder durch dieses System herausgefischt werden. Das hört man immer wieder. Das ist doch klasse. Ich habe ja nichts verbrochen. Und wenn da jetzt andere da durch irgendwelche Kameras oder Drohnen, über Drohnen haben wir jetzt noch nicht geredet, aber auch der Einsatz von Drohnen zur Verkehrsüberwachung oder zu herausfischen von Verkehrssündern, die da zu schnell fahren oder ohne Führerschein, ist auch mittlerweile Usus.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, würde eigentlich ohne all das auch Shenzhen als die große geplante Smart City gar nicht funktionieren. Also das ist ja wirklich auch dieses Vorantreiben der künstlichen Intelligenz, was allerorten stattfindet. Es gibt also Busse und Taxen, sind schon alle auf Elektrobasis, da fahren schon gar keine normalen mehr. Es wird flächendeckend 5G da sein, das wird entwickelt. Aber so eine Smart City ohne diese krasse Datenerfassung geht ja gar nicht, oder?
Nee, das geht nicht. Also das ist natürlich die Voraussetzung, sind die Mengen von Daten, die die Personen zum Teil freiwillig hergeben, manchmal aber auch unfreiwillig. Aber was Sie gerade ansprachen, Verkehrspolitik, ich meine, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Der öffentliche Nahverkehr wurde innerhalb weniger Jahre komplett auf Elektro umgestellt. Es gibt keine Taxis mehr, also es gibt nur noch E-Taxis, es gibt nur noch E-Busse. Und die Frage ist natürlich, das kannst du in so einem System anordnen.
Ja, und da man findet es ja auch total sinnvoll.
Ja. Klar, und sie haben gesagt, wir wollen das und dann haben sie das durchgezogen. Passenderweise ist der Hersteller dieser Autos und dieser Busse sitzt auch in Shenzhen und ist der größte Hersteller von Elektroautos, nicht immer Tesla, wie hier behauptet wurde. BYD ist das Unternehmen und sitzt in Shenzhen und macht die ganzen E-Busse und E-Taxis für Shenzhen, aber auch für viele andere Länder inzwischen auch.
Genau, und man stampft dann eben Ladestationen aus dem Boden. Und ich habe mich dann daran erinnert, wie ich vor 3 Jahren, glaube ich, noch las, dass zwischen Berlin und Hamburg gerade mal eine Ladestation für E-Autos existiert hat. Vielleicht hat sich das verändert, das weiß ich nicht so genau. So, aber man sieht sozusagen, da ist eine Staatsführung im Zweifelsfall, auch eine Stadtverwaltung oder viele Stadtverwaltungen, die sagen, das wollen wir jetzt.
Hierzulande ist dieses Schwarze-Peter-Spiel.
Genau, da guckt man von hier echt ein bisschen neidisch drauf.
Ja,
ne?
Wenn ihr keine Ladestation baut, bauen wir auch keine E-Autos. Mhm. Und umgekehrt genauso. Und hier haben sie entschieden, wir machen das alles gleichzeitig und bauen die Infrastruktur auf. Wie gesagt, es ist natürlich in diesem System einfacher, weil natürlich auch diese Elektrokonzerne, die den Strom liefern, auch staatlich sind. Da kann halt die Stadtverwaltung sagen, du baust jetzt Ladestationen. In unserem System kann man nicht zu E.ON oder NBW gehen und sagen, ihr baut jetzt Ladestationen zwischen Hamburg und Berlin alle 3 Kilometer.
Und trotzdem entsteht so ein bisschen der Eindruck, und das fand ich wirklich verblüffend, dass man sich als Europäerin echt ein bisschen abgehängt fühlt. Ja? Und sagt, okay, wir reden hier alle über 5G, wir reden alle über autonomes Fahren, wir reden alle darüber, was das für Entwicklungen möglich macht. Und in Shenzhen machen die das einfach. Ja. Und die haben das zum Teil schon. Die sagen, wir wollen das, und dann machen sie das und dann unterstützen sie es auch finanzkräftig. Während wir hier Lizenzen erstmal versteigern oder vergeben und die Firmen dann kein Geld mehr haben, um genau in diese Technologie weiter zu existieren. Ja, also da würde ich schon sagen, und Sie werden es wahrscheinlich nämlich mal ähnlich einschätzen, in der Hinsicht, was politischen Willen anbelangt, kann man sehr wohl von China eine ganze Menge lernen.
Also bei Verkehrspolitik, ja, das ist für mich keine Systemfrage. Das ist nur eine Frage des politischen Willens und der Umsetzung.
Mhm. Es gibt ja schon den nächsten Plan. Ne? Also wir reden hier über Versorge Shenzhen flächendeckend mit 5G. Natürlich wird bereits an 6G gearbeitet, ist ja ganz klar. Aber der Plan der chinesischen Führung geht ja noch viel weiter darüber hinaus. Die gucken nicht nur auf Shenzhen, sondern die gucken auf diese ganze Greater Bay Area, Perlflussdelta. Das schließt Hongkong mit ein. Was genau sind die Vorstellungen? Zielpunkt wird benannt, 2035.
Also spätestens bis dahin soll eine große Wirtschaftsregion entstehen, Greater Bay Area, GBA. Und die besteht aus den 2 ehemaligen Kolonien, Sonderverwaltungszonen, Hongkong, Macau und 9 große Städte in der Provinz Kanton oder Guangdong. Mhm. Und einer dieser 9 Städte ist Shenzhen. Die andere, die man vielleicht noch kennt, ist die Hauptstadt Guangzhou, also Kanton. Und dann gibt es noch 7 andere Städte, die aber alle wesentlich größer sind als Berlin. Und dieses Gebiet soll zusammenwachsen. Mhm. Und was interessant ist an diesem Gebiet, das dann 70 Millionen Menschen übrigens hat, fast also so groß wie ein großes europäisches Land. Was das Faszinierende ist an diesem Konzept, jede dieser Städte hat einen komparativen Vorteil. Also Shenzhen, haben wir lange geredet, ist die innovative Stadt, die Technologiestadt. Hongkong ist das Finanzzentrum. Mhm. Macau, wenn man so ein bisschen plastisch ist, die Spielhölle, der Touristenspot. Und diese anderen Städte sind so die Produktionsstandorte. Und das wächst alles zusammen und das macht alles eigentlich dann Sinn, so ein Gebilde zu haben. Und vor allem, sie sind durch eine Infrastruktur verbunden mit Hochgeschwindigkeitszügen, mit Brücken, mit Metros. Also das Ziel ist, dass du nur noch maximal 1 Stunde brauchst in dieser Region, um von A nach B zu kommen. Also von Hongkong nach Guangzhou im Norden maximal 1 Stunde mit dem Hochgeschwindigkeitszug. Mhm.
Da entsteht so ein riesiges neues Machtzentrum, wo ich mich gefragt habe, wie viele haben das denn eigentlich schon auf dem Schirm? Und dann fiel mir die Handelsaktion von Herrn Trump ein und habe gedacht, vielleicht gibt es doch Leute, die das auf dem Schirm haben und deswegen Handelssanktionen verhängen.
Ja, also ich bin ja der Meinung, dass Trump einen Handelskrieg oder mittlerweile auch einen Technokrieg gegen China führt. Und eigentlich führt er einen Technokrieg gegen Shenzhen. Also spaßeshalber sagt man in Shenzhen, oh, das ist nicht USA gegen China, das ist USA gegen Shenzhen. Weil die Unternehmen, gegen die Trump vorgeht, sitzen alle in Shenzhen. Huawei sitzt in Shenzhen und der Konkurrent von Huawei ist ZTE, der sitzt auch in Shenzhen. Und dann der Drohnenhersteller DJI sitzt auch in Shenzhen und gegen den will ja Trump auch vorgehen. Also es ist, wie gesagt, so ein bisschen überspitzt formuliert, Shenzhen gegen USA. Und warum Trump das macht? Weil er erkannt hat, dass plötzlich es chinesische Unternehmen gibt, die technologisch besser sind als amerikanische. In diesem ganzen Telekom-Bereich gibt es nur noch Nokia und Ericsson, die sind Europäer. In Amerika gibt es nichts mehr. Mhm. So dumpf Trump ist, aber ich glaube, das hat er kapiert, hoppla, das sind wir zum ersten Mal in einer Hochtechnologie hinterher und jetzt versucht er dagegen zu halten und wir Verbindete in Europa sollen gefälligst da mitsehen, was wir aber offensichtlich nicht tun und das finde ich richtig.
Das ist ja gemeinerweise der Gedanke, mit dem man auch Ihr Buch verlässt, China wird nicht nur die USA, China wird uns alle abhängen. Ist das so eine Einschätzung, die Sie haben?
Naja, ich will jetzt nicht, dass wir alle dann nach der Lektüre in Sack und Asche gehen, sondern wir haben keine Chance mehr. Aber wir sollten einfach nur realisieren, dass da in vielen Zukunftstechnologien, und das sind ja Zukunftstechnologien, die ganze Telekom-Bereich, 5G, sagen wir Drohnen, Robotics und künstliche Intelligenz, was ja alles irgendwo dann zusammenwächst, dass wir da einen ernsthaften Wettbewerber haben. Und wir sind in Europa, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr zusammenarbeiten würden, gar nicht so schlecht und könnten da schon mithalten. Aber wir müssen, glaube ich, zuerst mal realisieren, dass da in diesem fernen China und in dieser Stadt vielleicht einiges passiert. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und müssen daraus die nötigen Schlüsse ziehen.
Ja, und ich finde es auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis. Herr Hirn, vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa. Das Buch von Wolfgang Hirn heißt Shenzhen, die Weltwirtschaft von morgen und ist erschienen im Campus Verlag. Vielen, vielen Dank.